Moin, ich bin Arvid von Blinkist. Wir haben für dich das Buch The Big Five for Life von John Strelacki gelesen. Und darin geht es um nichts Geringeres als den Sinn des Lebens. Und darum, warum genau dieser so essentiell dafür ist, eine gute Führungskraft zu sein. Du fragst dich jetzt sicherlich, wie das alles zusammenpassen soll. Gut, dann lehn dich erst einmal zurück und reise mit uns auf einen verschneiten und zugigen Bahnsteig in Chicago. Montagmorgen. Es ist kalt, es ist nass, es ist ungemütlich. Bei so einem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Joe Pogratz steht müde, frierend und schlecht gelaunt am Bahnsteig. Er wartet auf einen Zug, der ihn in ein langweiliges Büro bringt, wo er einen Job macht, der ihm nicht gefällt. Und dann kommt auch noch ein unbekannter Mann auf ihn zugeschlendert. Och nee, jetzt auch noch so ein Verrückter, der ihn mit irgendeinem Mist belästigt. Und tatsächlich, der Unbekannte blickt Joe an und fragt ihn, ist heute ein guter Museumstag? Wie jeder erfahrene Großstädter reagiert Joe routiniert auf die ungewöhnliche Frage. Er grummelt und geht seines Weges. Ein Spinner an der Backe wäre für so einen Start in den Tag echt zu viel gewesen. Er steigt in den Zug und fährt zu seinem Büro. Aber trotzdem, der Unbekannte vom Bahnsteig will Joe nicht aus dem Kopf gehen. An sich hat er einen doch recht sympathischen Eindruck gemacht. Er war gut gekleidet und attraktiv. Aber was zur Hölle wollte er denn mit diesem Museumstag? Und warum hatte der Typ ausgerechnet ihn angesprochen? Irgendwie hatte ihn die Neugier gepackt. Von da an schaute Joe jeden Morgen auf den Bahnsteig, in der Hoffnung, den Unbekannten vielleicht noch einmal zu treffen. Und am Montag darauf war es tatsächlich soweit. Joe erblickte den Mann auf dem Bahnsteig und ging jetzt selbst auf ihn zu. Er fragte ihn, was er eigentlich vor einer Woche mit diesem Museumstag gemeint hatte. Schnell bemerkte Joe, dass er es hier mit einem ziemlich klugen Kopf zu tun hatte. Thomas, so hieß der Mann übrigens, erklärte ihm Folgendes. Stell dir mal vor, dass am Ende deines Lebens ein Museum für dich errichtet wird. Und für jeden einzelnen Tag in deinem Leben gibt es ein Ausstellungsstück oder ein Foto, das diesen Tag repräsentiert. Das sind Museumstage. Insgesamt werden dann bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren um die 29.000 Fotos dort hängen. Und wenn du dein Leben jetzt mit einem Job verbringst, den du nicht magst, wird ein Gang durch dein persönliches Museum ziemlich deprimierend sein. Lauter Fotos von dir, wie du schlecht gelaunt E-Mails beantwortest und mit grauer Miene im Zug sitzt. Zugegeben, es gibt schönere Aussichten. Falls du willst, dass dein Museum voller glücklicher, spannender und schöner Erinnerungen ist, musst du jeden einzelnen Tag etwas dafür tun. Vor allem heute. Und deswegen sollte jeder Tag ein guter Museumstag sein. Joe war beeindruckt und inspiriert. So hat also Joe den Unternehmer Thomas DeRaleigh kennengelernt. Es war der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Über die Jahre wurde Thomas Freund, Mentor und sogar Arbeitgeber von Joe. Wie sich herausstellen sollte, leitete Thomas insgesamt 14 Unternehmen, die alle gute Gewinne erwirtschafteten und sich vor allem durch eine geradezu unglaubliche Mitarbeiterzufriedenheit auszeichneten. Die Geschichte von The Big Five for Life beginnt einige Jahre später, in einer traurigen Situation. Thomas ist an einem Gehirntumor erkrankt und wird bald sterben. Also reist Joe zu ihm und seiner Frau, um die letzten Wochen mit seinem Freund verbringen zu können. Joe ließ sich auf seinen Sitz im Flugzeug fallen und massierte sich die Schläfen. Er war gerade auf einer Reise durch Spanien, als er die Nachricht von Thomas' Krankheit erhielt. Und was jetzt? Für ihn war das gar keine Frage. Er musste sich sofort auf den Weg zu seinem Freund machen. Seine Sitznachbarin sah ihn verständnisvoll an. »Fühlen Sie sich nicht wohl?«, fragte sie. »Kann man sagen«, antwortete Joe und erzählt ihr, dass er gerade die Nachricht bekommen hatte, dass ein guter Freund von ihm bald sterben würde. Die Sitznachbarin fragte ihn, ob er ihr von diesem Freund erzählen wollte. Joe wollte. Thomas DeRaleigh ist die großartigste Führungspersönlichkeit auf der ganzen Welt. Seine Sitznachbarin, Sonja, war von der Aussage sichtlich beeindruckt und hakte nach. Und was macht seinen Führungsstil so großartig? Joe erklärte es ihr. »Na, da gibt's einige Sachen, die mir da einfallen. Aber das Wichtigste sind die Big Five, die großen fünf. Thomas hat sich da von einem Buch über Afrika inspirieren lassen. Wissen Sie, wenn man da auf so eine Touristensafari geht, dann versucht man ja, verschiedene Tiere zu sehen. Und zwar genau diese fünf hier. Elefanten, Löwen, Leoparden, Nashörner und Büffel. Und am Ende wird abgerechnet. Wenn man alle fünf gesehen hat, war man wirklich erfolgreich. Und wenn man nur drei von fünf gesehen hat, dann war man eher nur so mittelerfolgreich. Für Thomas ist das ganze Leben eine Safari. Wenn du ein gutes Leben hast, dann hast du 5 von 5 Sternen. Aber was das für dich bedeutet, also was deine Erfolgskriterien sind, das musst du selbst rausfinden. Und jetzt kommst du. Ja genau, du da draußen, der sich gerade diese Blinks anhört. Was denkst du? Was sind die 5 wichtigsten Ziele in deinem Leben? Willst du vielleicht möglichst viel glückliche Zeit mit deiner Familie verbringen? Eine Weltreise machen vielleicht? Oder alles über Quantenphysik lernen? Du suchst es dir aus. Das ist ungefähr so wie Wünsch dir was, nur eben im richtigen Leben. Aber zurück zu Thomas' Konzept. Was hat das denn jetzt mit Unternehmertum und Mitarbeiterführung zu tun? Naja, alles. In seinem Unternehmen fragt Thomas zum Beispiel bei jedem einzelnen Vorstellungsgespräch, was die Big Five des jeweiligen Bewerbers sind. Nur wenn er erklären kann, was er im Leben erreichen möchte, und wenn diese Ziele zu den Zielen des Unternehmens passen, stellt Thomas den Bewerber ein. Jeder, der in einem von Thomas' Unternehmen arbeitet, hat seine Big Five als Notiz über seinem Schreibtisch kleben. Als Leitziele quasi. Die Mitarbeiter sprechen dann auch regelmäßig mit ihren Vorgesetzten darüber, ob diese 5 Ziele noch zu ihrem Job passen oder ob sich an ihrem Job etwas ändern sollte, weil sich ihre Ziele verschoben haben. Die Folge? Die Mitarbeitenden in seinem Unternehmen sind motiviert. Und zwar nicht, weil sie gut bezahlt werden, also das werden sie natürlich auch, sondern weil sie vom Sinn des Unternehmens überzeugt sind. Sie verfolgen gleichzeitig die Unternehmensziele und ihre eigenen Ziele. Das motiviert nicht nur, sondern macht auch zufrieden. Und es ist auch keine Überraschung, dass deshalb die Mitarbeiterfluktuation bei Thomas fast 5-mal geringer ist als bei vergleichbaren Unternehmen. Denn wer einmal so richtig an Bord angekommen ist, will das Team nicht mehr verlassen. Apropos an Bord, Joe und Sonja haben sich noch lange unterhalten. Als ihr Flugzeug schließlich in Chicago landete, verabschiedeten sie sich als Freunde. Joe besuchte also den todkranken Thomas und seine Frau Maggie, um ihnen zur Seite zu stehen. Das war natürlich alles sehr traurig, aber alle drei gingen offen und gelassen mit der Situation um. Der Fokus lag woanders. Sie wollten ihre Freundschaft noch einmal so richtig auskosten. Deswegen nahmen sie sich Zeit für lange, entspannte Gespräche auf der Terrasse. Die lag hinter dem Haus und bot einen wunderbaren Blick in den verwachsenen, weitläufigen Garten, in dem auch öfter mal ein paar Rehe vorbeischauten. An einem sonnigen Nachmittag saßen Thomas, Maggie und Joe mit einem Korb voller köstlicher Blaubeermuffins draußen. Joe fragte, wer die denn gebacken hat. Zu seiner Überraschung stellte sich heraus, dass Thomas' Mitarbeiter ständig am Kochen und Backen waren und ihm die ganzen Leckereien zu Hause vorbeibrachten. Koordiniert wurde das Ganze von Emily, ihres Zeichens Direktorin des ersten Eindrucks. Was für eine Direktorin? Ja, die Direktorin des ersten Eindrucks eben. Nun ja, Emily hat, wie eigentlich jeder in Thomas' Unternehmen, einen ganz besonderen Job. Sie hatte sich beworben, weil sie in einer Zeitung einen Artikel über Thomas' Unternehmen gelesen hatte. Beim Vorstellungsgespräch machte sie einen wunderbaren ersten Eindruck. Sie war zu diesem Zeitpunkt alleinerziehende Großmutter und stellte Thomas ihre Big Five vor, die sie natürlich vorbereitet hatte. 2 ihrer großen Ziele waren es, zum einen andere Menschen glücklich zu machen und zum anderen zu wissen, dass ihre Enkelin jeden Tag gut aufgehoben war. Das passt doch wunderbar zu unserem Team, fand Thomas. Und prompt dachten die beiden sich Emilys neuen Job aus. Da sie so einen tollen ersten Eindruck gemacht hatte, würde sie am Empfang sitzen und dafür sorgen, dass Kunden, Geschäftspartner und andere Besucher sich direkt wohlfühlen. So konnte sie jeden Tag viele Menschen glücklich machen. Und damit ihre Enkelin gut aufgehoben war, wurde Emily auch gleich noch damit beauftragt, eine betriebsinterne Nachmittagsbetreuung für die Kinder und Enkel der Mitarbeitenden zu organisieren. Ich verstehe, das kommt dir jetzt vielleicht etwas merkwürdig vor. Vor allem, falls du es gewohnt sein solltest, in einem eher traditionellen Unternehmen zu arbeiten. Also, warum stellte Thomas Emily nicht ihren Qualifikationen entsprechend ein, sondern schneiderte ihr so eine komische Mixposition aus Empfangsdame und Kinderbetreuung auf den Leib? Ja, das mag ungewöhnlich sein. Aber glaub mir, es rentiert sich. Vielleicht musste Thomas' Unternehmen für Emily ein paar zusätzliche Schulungen bezahlen. Aber dafür bereicherte Emily die Firma durch ihre frische Art und ihre fantastischen Ideen ungemein. Ein Beispiel gefällig? Das Motto »Sprechen Sie mit einem Fremden« stammte von Emily. Jeder Mitarbeiter bekam ein kleines Schild, auf dem dieser Spruch aufgedruckt war. »Sprechen Sie mit einem Fremden?«
»Sprechen Sie mit einem Fremden?«
»Sprechen Sie mit einem Fremden?«
Das sollte sie daran erinnern, bei jedem telefonischen Kontakt auch eine persönliche Beziehung herzustellen. Heißt, auch diejenigen Kunden und Geschäftspartner, die nicht persönlich an Emilys Schreibtisch vorbeikamen, bekamen so einen tollen, freundschaftlichen ersten Eindruck. Wie viel Gewinn das Unternehmen dadurch gemacht hat? Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall mehr, als die Schulung für Emily gekostet hatte. Während der nächsten Tage baute Thomas gesundheitlich schnell ab. Er litt immer häufiger unter Schmerzen und die Medikamente machten ihn müde. Trotzdem wollte er es sich nicht nehmen lassen, noch einmal in seiner Firma vorbeizuschauen. Und welche Gelegenheit wäre besser gewesen als ein Mach-mich-besser-Meeting? Du musst wissen, dass alle Unternehmen von Thomas, im Übrigen ganze 14 Stück, in genau solchen Mach-mich-besser-Meetings entstanden waren. Und was passiert da? Komm mal mit, ich zeig es dir. Thomas und Joe fuhren mit einer Limousine zu dem Meeting. Es fühlte sich mehr an, als würden sie auf einer Party ankommen. Alle redeten fröhlich durcheinander und die beiden wurden von allen Seiten mit herzlichen Umarmungen begrüßt. Smalltalk hier, Smalltalk da und dann ging es los. Die Teilnehmer begaben sich in einen Raum mit einer kleinen Bühne. Ein junger Abteilungsleiter trat ans Mikrofon und stellte seine Idee für ein neues Produkt vor. Nach der Präsentation hatte jetzt jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Input zu geben, um so zusammen die Idee noch besser zu machen. Das ist ein Mach-mich-besser-Meeting. Dabei gibt es keine Zuschauer, sondern nur Teilnehmer. Egal ob Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder andere Entscheider, alle sind anwesend und jeder von ihnen soll alles beitragen, was ihm einfällt. Chancen, zusätzliche Ideen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit und so weiter. Jede Idee ist willkommen, quasi wie bei einem großen Brainstorming. Negative Anmerkungen dürfen die Teilnehmenden nur zusammen mit einem Lösungsvorschlag machen. Eine Mitarbeiterin sagte zum Beispiel, dass sie 40.000 Namen und Adressen aus einer Werbekampagne mit dem neuen Projektteam teilen könnte, sodass sie gezielt potenzielle Kunden ansprechen könnten. Nach 2 Stunden hat die Gruppe mit ihrer geballten Erfahrung und Kompetenz die Idee vermutlich weiter vorangebracht, als es der junge Abteilungsleiter alleine in einem Jahr geschafft hätte. Bevor aus einer Idee ein eigenes Unternehmen oder Produkt wird, durchläuft sie insgesamt 4 Mach-mich-besser-Meetings. Und genau diese Meetings verdeutlichen einen ganz wichtigen Grundsatz von Thomas Imperium. Die Geschäftsführer und auch die einzelnen Abteilungen konkurrieren nicht, sondern sie kooperieren. Eine Hand wäscht die andere. Und so haben am Ende alle nur Vorteile. An dieser Stelle müssen wir mal kurz eine grundsätzliche Frage stellen. Kommen dir Thomas' Unternehmen auch irgendwie utopisch vor? Fast wie ein großes Disneyland für Arbeitnehmer? Wo man hinschaut, glückliche Leute, die eine richtig dufte Zeit miteinander verbringen. Also jetzt mal ganz ehrlich, welches Unternehmen kann sich sowas schon leisten? Also das letzte Mal, als ich aus dem Fenster geguckt habe, herrschte immer noch der gute alte Kapitalismus. Da sind Unternehmen doch dazu da, um Gewinne einzufahren. Die Mitarbeitenden glücklich zu machen, passt da ja gar nicht mehr auf die Agenda, oder? Oder ist das vielleicht gar nicht so widersprüchlich? Korrekt. Sagen wir es mal so. Wenn ein Unternehmen keinen Gewinn macht, kann es auch seine Leute nicht glücklich machen. Und umgekehrt wird genauso ein Schuh draus. Ein Unternehmen mit unglücklichen Mitarbeitern macht weniger Gewinn. Genau genommen gibt es 2 Faktoren, die eng mit den Mitarbeitenden zusammenhängen und den Gewinn stark beeinflussen. Der erste ist die Mitarbeiterfluktuation. Hier ist die Rechnung ganz einfach. Je häufiger Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, desto häufiger müssen neue Leute gefunden und eingearbeitet werden. Das ist dann halt jedes Mal unglaublich teuer. Und das macht sich früher oder später garantiert in der Bilanz bemerkbar. Ist jetzt ehrlich gesagt eher weniger praktisch für die Gewinnplanung. Zweitens. Je höher die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter ist, desto besser ist das für das Unternehmen. Klar. Aber die Produktivität wiederum hängt auf Dauer ganz entscheidend von der Zufriedenheit ab. Eine Arbeitnehmerin, die sich deprimiert und mies gelaunt durch ihren Job quält, wird wesentlich weniger gute Leistung bringen als eine Mitarbeiterin, die glücklich mit ihrem Job und ihren Aufgaben ist. Sie lässt sich weniger von Rückschlägen aus dem Konzept bringen, arbeitet intensiver und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die innere Kündigung geht, ist geringer. Ergo, wenn ein Unternehmen es schafft, seine Mitarbeitenden glücklich und zufrieden zu stimmen, dann stimmt auch der Gewinn am Ende. Eigentlich ganz einfach, oder? Wie schon gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit und wirtschaftlicher Erfolg hängen eng miteinander zusammen. Aber zurück zu unserer Geschichte von Thomas und Joe. Thomas nämlich hat diese Lektion von Anfang an verstanden. Er wusste ganz genau, dass eine glückliche Belegschaft wichtig ist. Aber er wusste eben auch, dass das vielen Unternehmen total egal ist. Und bestimmt fallen dir gerade schon 5 Unternehmensbeispiele ein, bei denen die Mitarbeiterzufriedenheit eher unten auf der Prioritätenliste steht. Aber warum ist das so? Thomas hatte dazu so seine eigene Theorie. Viele Leute, meinte Thomas, würden an einer ganz besonderen Krankheit leiden. Der Linksseititis. Damit ist gemeint, dass man immer nur auf die linke Seite schaut. Und zwar die linke Seite einer Gleichung. Achtung, Grundkurs BWL. Links stehen Aufwand und Kosten. Rechts steht der Output, also das, was am Ende herauskommt. Wenn der Output größer ist als die Kosten, dann lohnt sich eine Maßnahme. Wenn er kleiner ist, dann lohnt sie sich nicht. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Du könntest jedem deiner 10 Mitarbeiter ein Auto schenken. Das kostet, sagen wir mal, 40.000 Euro. Auf der Output-Seite hast du dann Mitarbeiter, die sich eine Weile ziemlich freuen. Und dann ziemlich oft im Stau stehen. Lohnt sich langfristig gesehen jetzt nicht wirklich. Anders sieht es aus, wenn du deinen Mitarbeitern ein Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr schenkst. Das kostet dich vielleicht 5.000 Euro, aber deine Mitarbeiter stehen dafür nicht im Stau. Stattdessen kommen sie jeden Morgen relativ pünktlich und entspannter im Büro an. Dadurch steigt die Stimmung und sie haben womöglich bessere Ideen, die deinem Unternehmen vielleicht sogar Millionen Euro an Gewinn bescheren. Wer an der Linksseititis leidet, sieht nur die Kosten und den Aufwand. Welche fantastischen Langzeitfolgen Investitionen in die Mitarbeiterzufriedenheit haben können, daran wird nicht gedacht. Bei dieser Logik kommt dann natürlich heraus, dass eigentlich alle Maßnahmen zu teuer sind. Thomas machte das anders. Er schenkte seinen Leuten zum Beispiel regelmäßig Bücher, ziemlich viele sogar. Genauer gesagt bekam jeder Mitarbeiter mindestens ein Buch im Quartal von ihm. Natürlich ist das teuer, aber unter dem Strich lohnt es sich eben doch, denn seine Leute lernen etwas dabei und werden inspiriert. Es ist jetzt Zeit für das letzte Kapitel in der Geschichte von Thomas. Der schlief mittlerweile sehr viel und musste sogar ein paar Tage ins Krankenhaus. Danach konnte er sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen, weil der Gehirntumor auf seinen Gleichgewichtssinn schlug. Trotzdem tat er nach wie vor alles, was er konnte, um seine Mitarbeitenden zu unterstützen. Eines Tages bekam er einen Anruf von einer seiner Geschäftsführerinnen. Sie fragte, ob Thomas vielleicht am nächsten Tag ins Büro kommen könnte. Es hätte mit einem Expansionsprojekt zu tun und sie könnte es am Telefon nur schlecht erklären. Natürlich, sagte er zu. Am nächsten Tag schob Joe seinen Freund Thomas im Rollstuhl auf das Firmengebäude zu. Und schon, als sich die große Tür öffnete, war klar, dass das Problem mit dem Expansionsprojekt nur ein Vorwand gewesen war. Die gesamte Eingangshalle war voller Menschen. Sie jubelten, lachten und applaudierten wie die Menge in einem Fußballstadion, als sie Thomas sahen. Der war überwältigt. Tränen liefen in seinem Gesicht hinab, als unzählige Freunde und Mitarbeitende ihn umarmten. Und schließlich präsentierten sie Thomas die Überraschung, die sie vorbereitet hatten. Sie führten ihn vor einen großen Vorhang und drückten ihm ein Seil in die Hand, mit dem er den Vorhang öffnen konnte. Und was kam dahinter zum Vorschein? Ein hoher Marmoreingang mit einer gläsernen Flügeltür. Darüber stand: Lebe jeden Tag so, als würde er ein Teil deines Lebensmuseums werden. Sie hatten es tatsächlich getan. Sie hatten für Thomas das Museum seines Lebens gebaut. Joe schob Thomas in die Eingangshalle und er schaute sich ehrfürchtig um. Sie waren direkt vor einem großen Porträt von Thomas, unter dem die Idee des Museums erklärt wurde. Sie verbrachten 2 Stunden in dem Museum, in dem tatsächlich Thomas' Leben ausgestellt war. Es gab zahllose Fotos von ihm, glücklich lachend auf Reisen mit seiner Frau. Thomas, wie er einen Mitarbeiter umarmt, wie er stolz im schicken Anzug auf einer riesigen Bühne stand, Gruppenbilder von seinen Unternehmen, glückliche, strahlende Gesichter überall. Und es gab auch eine Menge anderer Ausstellungsstücke. Zum Beispiel zahllose kleine Haftnotizen mit aufmunternden Sprüchen und lustigen Zeichnungen, die er so gerne seinen Mitarbeitenden auf den Schreibtisch geklebt hatte. In einem Raum stand in der Mitte eine Skulptur von Thomas. Die gesamten Wände dieses Raumes waren übersät von E-Mails, Faxen und Briefen, die dankbare Kunden geschickt hatten. Es war schlicht überwältigend. Dann war es an der Zeit zu gehen. Thomas war am Ende seiner Kräfte. Doch bevor Thomas und Joe das Museum verließen, klebte Thomas noch eine letzte Haftnotiz unter die letzte Tafel des Museums. Darauf stand nur ein kurzer Satz: Ich liebe euch alle. Doch dann war es wirklich Zeit zu gehen. 5 Tage nach dem bewegenden Besuch im Museum seines Lebens starb Thomas D. Raleigh. Seine Frau Maggie, all seine Freunde und Mitarbeitenden und natürlich auch sein Freund Joe waren am Boden zerstört. Die Trauer hielt Joe fest umklammert, auch wenn er wusste, dass Thomas das nicht gewollt hätte. Einige Wochen später erhielt er ein kleines Paket von Maggie. Sie schrieb, dass sie Thomas kurz vor seinem Tod versprechen musste, ihm das zu schicken. Das Päckchen enthielt einen Brief von Thomas, in dem er sich bei Joe für seine Freundschaft und die schöne gemeinsame Reise durch das Leben bedankte. Außerdem enthielt es ein Buch, das Thomas selbst geschrieben hatte. Joe begann zu lesen und er erkannte, die Reise war noch lange nicht zu Ende. Thomas war tot, aber er hatte wirklich gelebt. Und genau das würde auch Joe tun. Er wollte aus jedem Tag, der ihm blieb, einen guten Museumstag machen. Und damit endet die Geschichte des Unternehmers Thomas D. Raleigh. Vielleicht hast du es dir schon gedacht, vielleicht überrascht es dich auch. Thomas ist fiktiv. Und auch sein Freund Joe und seine Frau Maggie sind frei erfundene Charaktere. John Strelacki hat diese schöne Geschichte geschrieben, um seine Botschaft eindringlich zu vermitteln. Mach dir Gedanken über das, was wirklich zählt. Und zwar jetzt und nicht erst morgen. Und so hoffen wir, dass du diese Blinks als Anstoß nimmst, dein eigenes Leben aufregend, sinnerfüllt und glücklich zu gestalten. Überleg dir doch gerne mal, wie deine eigenen Big Five aussehen. Oder was du dafür tun kannst, dass heute ein guter Museumstag wird. Tja, das waren sie also, unsere Blinks zu The Big Five for Life von John Strelacki. Und die Kernaussage des Buches haben eigentlich schon Snoopy und Charlie Brown von den Peanuts perfekt auf den Punkt gebracht. Eines Tages werden wir alle sterben. Aber an allen anderen Tagen sterben wir nicht.